Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Frage, was mache ich eigentlich nach der Schule oder der Uni, die ist normalerweise schon schwer genug. In Corona-Zeiten wird das Ganze noch schwieriger, denn viele Orientierungsmöglichkeiten für Absolventinnen fallen weg. Wir schauen heute mal, was sich zum Beispiel bei den Hochschulbewerbungen in diesem Jahr geändert hat. Außerdem beschäftigen wir uns mit Orientierungspraktika, die ja eigentlich eine gute Möglichkeit zur Berufsorientierung bieten. Mathis Jungblut ist am Mikrofon, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Generation Praktikum hat man noch vor einiger Zeit zu Menschen gesagt, die sich meist unbezahlt von Praktikum zu Praktikum gehangelt haben, ohne dann schließlich einen Job zu bekommen. Um dagegen vorzugehen, wurde unter anderem der Mindestlohn 2015 beschlossen. Eine Ausnahme gab es allerdings dabei. Pflichtpraktika und kurze Praktika unter 3 Monaten, die sind vom Mindestlohn ausgeschlossen. Das führt offenbar dazu, dass es immer schwieriger wird, ein Orientierungspraktikum zu machen. Anja Nils berichtet.
Clara Nöldicke studiert Wirtschaftspsychologie im 6. Semester in Berlin und will im Herbst ihren Bachelor machen. Für den Master danach möchte sie wechseln von der Wirtschaftspsychologie in die klinische Psychologie. Mit einem Orientierungspraktikum vorher wird es aber wohl leider nichts werden. Und das liegt nicht nur an Corona.
Da ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob die klinische Psychologie tatsächlich für mich ist, wollte ich gerne im Vorhinein einmal ein Praktikum machen, um herauszufinden, ob es das ist, was ich möchte, was mich erwartet. Probiert habe ich es bei der Charité, beim jüdischen Krankenhaus in Berlin und bei diversen privaten Praxen. Mir wurde nicht direkt gesagt, dass es bedingt durch Corona ist. Allerdings wurde immer gesagt, es geht nicht, weil es ein Pflichtpraktikum sein muss. Und dieses konnte ich nicht nachweisen.
Nur wenn die Studienordnung ein Pflichtpraktikum innerhalb eines Studienfachs vorsieht, haben Studierende noch Chancen auf einen Platz, sagt Cornelia Seibelt von der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Das liege auch an der Einführung des Mindestlohngesetzes 2015.
Vor Einführung des Mindestlohns war es tatsächlich so, dass es häufiger auch Praktikanten gab, die keine Pflichtpraktika weder für Schule noch für die Universität gemacht haben. Die haben wir auch gerne für 2-3 Wochen genommen. Und seit das Mindestlohngesetz entsprechend geändert worden ist, hatte ich als Abgeordnete keine Nicht-Pflichtpraktikanten mehr. Und meiner Kenntnis nach ist es auch in den Fraktionen, jedenfalls bei uns in der CDU-Fraktion, deutlich weniger geworden. Und auch das Berliner Abgeordnetenhaus hat in der Verwaltung keine Nichtpflichtpraktikanten mehr eingestellt seitdem, weil die Rechtslage eben unklar ist.
Denn seit 2015 müssen auch Praktikanten den Mindestlohn von zurzeit 9,35 Euro pro Stunde bekommen. Das gilt allerdings nicht für Pflichtpraktikanten und es gilt nicht für Praktikanten, deren Praktikum weniger als 3 Monate dauert. Dennoch gäbe es immer noch einen Paragraphen im Berufsbildungsgesetz, der besagt, dass ein Praktikant angemessen vergütet werden müsse. Und das sei unter Umständen ein Restrisiko für den Arbeitgeber, sagt der Arbeitsrechtler Marc Wesser aus Berlin. Was ist ein Kurzzeitpraktikant wert? Das sei dabei die entscheidende Frage.
Da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn einer 4 Wochen lang auf dem Bau Zementsäcke trägt, dann ist der wahrscheinlich auch 9,30 Euro wert, weil ja sonst jemand anders die Zementsäcke tragen würde. Wenn der jetzt bei uns in der Anwaltskanzlei ein Praktikum macht, 3-mal zu Gerichtsterminen mitgeht und ansonsten neben einem Mitarbeiter sitzt und sich anguckt, wie man Akten anlegt, damit er mal die Software gesehen hat und noch an 5 Mandantengesprächen teilnimmt, das hat ja für die Kanzlei gar keinen Mehrwert, sondern das hält die Leute nur von der Arbeit ab. Da ist natürlich der Wert, den die Praktikumsleistung für die Kanzlei hat, der ist 0 und dann ist vermutlich auch die angemessene Vergütung 0.
Das allerdings scheinen längst nicht alle Arbeitgeber zu wissen. Lea Siebert studiert Englisch und Politik an der Freien Universität Berlin und hatte sich für ein eher kurzes Praktikum unter anderem im Ministerium von Arbeitsminister Hubertus Heil und im Bundestag beworben.
Mir wurde oft gesagt, dass sie eben Leuten, die kein Pflichtpraktikum haben, Mindestlohn zahlen müssten und deswegen es eben auch ein bisschen schwieriger ist oder man eben schlechtere Karten hat.
Auch Arbeitsrechtler Marc Wesser beobachtet eine Zurückhaltung der Arbeitgeber bei der Einstellung von Praktikanten. Eine Ausnahme seien Betriebe und Unternehmen, die dringend Auszubildende suchen.
Also je größer die Not ist, umso größer ist auch die Bereitschaft, Praktikanten einzustellen. Insbesondere gerade in Handwerksberufen, wo natürlich auch es wirklich gewissermaßen eine Marketingplattform sein kann, dass man sagt, hier guck mal, das ist unser Unternehmen. Kannst du dir nicht vielleicht doch eine Ausbildung vorstellen? Wir sind alle ganz nett, jetzt kennst du uns auch schon und den Ausbildungsplatz hättest du sicher. Also das ist natürlich natürlich eigentlich eine Win-Win-Situation.
Aber auch im Bereich Politik sei es wichtig und Teil der politischen Bildungsarbeit, Praktika zu ermöglichen, sagt Cornelia Seibelt. Das Mindestlohngesetz habe seine Berechtigung, wenn es darum geht, die Ausbeutung von Langzeitpraktikanten zu verhindern. Für kürzere Praktika bräuchte man aber mehr Rechtssicherheit. Wenn kein Mindestlohn gezahlt werden muss, entscheiden sich viele Unternehmen für eine Aufwandsentschädigung von üblicherweise 450 Euro für ihre Praktikanten. Das durchschnittliche Gehalt für Praktikanten liegt laut Funke Mediengruppe mit über 1000 Euro pro Monat aber deutlich höher. Am meisten verdienen Praktikanten im Bereich Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung, am wenigsten in den Bereichen Medien und Marketing.
Der Abiturjahrgang Corona, der ist Geschichte, alle Prüfungen sind geschrieben und die Abi-Feiern wurden irgendwie und meist etwas kreativ über die Bühne gebracht. Aber für diesen Jahrgang geht es außergewöhnlich weiter, denn für diejenigen, die jetzt studieren wollen, wird der Start an den Hochschulen ganz anders ablaufen, als man das bisher so kennt. Das fängt schon bei den Bewerbungen an. Weil sich das Abitur teilweise so verzögert hat, wurde die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Fächer auf hochschulstart.de, also dem Nachfolger der ZVS, bundesweit verlängert auf den 20. August. Einige Hochschulen haben zusätzlich die Bewerbungsfrist für die nicht zulassungsbeschränkten Fächer auf Oktober verlängert, zum Beispiel die Uni Trier. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Susanne Menser. Sie ist Studienberaterin an der Universität Trier und jetzt bei mir am Telefon. Guten Tag, Frau Menser.
Hallo, Herr Jungblut.
Ich habe die verlängerten Fristen für Studienbewerber gerade schon angesprochen. Worauf müssen Studienbewerber denn zusätzlich in diesem Jahr achten?
Also wichtig ist auf jeden Fall diese Fristverlängerungen und darauf zu achten, dass an jeder Hochschule diese Fristen anders sein können. Also nicht darauf zu schließen, dass wenn man an einer Hochschule die Fristen kennt, davon auszugehen ist, dass das auch an allen anderen Hochschulen so ist. Ausnahme sind die zulassungsbeschränkten Studiengänge, wenn sie denn über Hochschulstart laufen, weil da ist die Frist für alle gleich. Daneben sollte man auf das achten, auf das man immer achten sollte, nämlich sich einen guten Überblick verschaffen. Das ist zwar nicht ganz so einfach wie ohne Corona, weil man eben nicht an eine Hochschule fahren kann, weil man keine persönlichen Beratungsgespräche in Anspruch nehmen kann. Aber es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren, digital dann eben. An der Universität Trier hat mein Kollege dazu das geht.uni-trier.de eingerichtet, wo man Workshops abrufen kann, um festzustellen, was man gerne studieren möchte oder auch mit Studierenden darüber diskutieren kann, wie ihr Fach so ist und was man da so alles tut.
Sie arbeiten ja in der Studienberatung, haben derzeit hauptsächlich mit Studieninteressierten und Bewerbern zu tun. Was sind denn da Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Fragen, die Sie so bekommen?
Das sind genau dieselben, wie wir sie auch sonst bekommen. Also ich möchte studieren oder ich könnte mir vorstellen zu studieren und bin aber vielleicht noch unsicher, was genau, wo und wie. Tatsächlich ist es so, dass Corona, wie man vielleicht erwarten würde, nicht wirklich den Fokus der aktuellen Beratungsgespräche hat, sondern wirklich die Studieninteressierten erstmal wissen wollen, was kann ich machen und wo kann ich das machen und wie finde ich meinen Wunschstudiengang. Corona spielt dann eine Rolle, wenn es darum geht, die Einschränkungen sozusagen zu betrachten. Also ich kann keinen Auslandsaufenthalt machen, deswegen will ich jetzt anfangen und nicht erst in einem Jahr. Oder ich kann kein FSJ machen, deswegen will ich jetzt anfangen. Oder so Dinge wie meine Eltern sagen, ich soll lieber am Heimatort studieren, statt da, wo ich gerne studieren möchte, wegen Corona. Geht das dann überhaupt und was für Möglichkeiten habe ich dann? Corona ist eher so zweite Riege. Viel wichtiger ist den aktuellen Interessierten, genauso wie sonst auch, was, wie, wann und wo.
Die Studienorientierung, die endet ja aber nicht bei der Einschreibung in ein Studienfach, sondern als ich angefangen habe, war eigentlich das komplette erste Semester Studienorientierung. Also ich habe lange gebraucht, um mich dort zurechtzufinden. Wie wollen Sie denn Erstsemestern dabei unterstützen, wenn es jetzt gerade auch kaum Präsenzzeiten in der Uni gibt?
Zum einen dadurch, dass die Studienanfänger tatsächlich diejenigen sind, die, wenn wir Präsenzveranstaltungen machen können, was ja immer ein bisschen schwierig ist im Moment zu wissen, weil wir nicht in die Zukunft projizieren können. Also wenn wir Präsenzveranstaltungen machen können, werden die vorwiegend für unsere Erstis sein, sodass die auf jeden Fall anders als die jetzt im Sommersemester, die Erstis, auch möglichst viel Präsenz bekommen und eben auch mindestens zum Beispiel die Studienanfänger ihrer Fächer kennenlernen können. Meine Kollegin wird den Infotag organisieren, das nochmal so nebenbei. Und für die Studienanfänger hat sie schon eine Seite aufgestellt, die heißt studienanfang.uni-trier.de. Und dort wird sie viele Möglichkeiten offerieren, die jetzt zum Teil noch in der Planung sind, dass sie zum Beispiel auch die Erstis mit Studierenden ihrer Fächer in Kontakt bekommen können, sei es digital, sei es tatsächlich vor Ort an der Universität. Das Angebot ist im Moment noch im Aufbau.
Wenn man vielleicht da schon mal vorausschauen kann, wie kann denn so eine Orientierungswoche in Zeiten von Corona ablaufen? Also wenn man da so Erinnerungen hat, wie das normalerweise abläuft, ist das ja derzeit etwas schwierig.
Ja, also soweit die Kollegin mir die entsprechenden Informationen schon hat bieten können, wird es wohl so aussehen, dass wir einen Mix aus Präsenz und Digital planen, zusammen mit den Fächern, die da involviert sind, oder also praktisch alle Fächer, die wir haben, die da involviert sind. Das heißt, die Dozenten werden sich zur Verfügung stellen, damit man digital in kleineren Gruppen oder auch Einzelberatungen bekommt und Informationen bekommt. Es sind wohl auch kleine Filmchen geplant, um so eine Einführung in das eigene Fach zu bekommen. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall geplant, wenn es irgend möglich ist, dass zumindest innerhalb eines Faches auch Präsenz stattfinden kann. Wir haben ja einen sehr schönen Campus. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, vielleicht das eine oder andere auch einfach an der frischen Luft passiert und man sich auf jeden Fall aber eben auch präsent näher kommt, außer Corona wird uns durch eine zweite Welle daran hindern.
Mit Susanne Menser habe ich über Studienorientierung und den Studienbeginn in Zeiten von Corona gesprochen. Frau Menser, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die Hürden für ein Medizinstudium in Deutschland, die sind in den vergangenen Jahren immer höher geworden. Konnte man früher medizinische Erfahrungen in einem Pflegeberuf sammeln und sich dann mit einer hohen Anzahl an Wartesemestern auf einen Studienplatz bewerben, geht das heute nicht mehr so leicht. Denn seit dem aktuellen Sommersemester wurden die Zulassungsvoraussetzungen geändert und Wartesemester alleine reichen nicht mehr aus, um einen Platz sicher zu bekommen. Die Lösung ist für viele daher ein Studium im Ausland. In Polen zum Beispiel kann man ohne NC Medizin studieren. Das Problem dabei aber ist, dass seit gut einem Jahr die deutschen Medizinabsolventen aus Polen, die werden nicht mehr ohne weiteres in Deutschland zugelassen. Das stößt gerade in Zeiten des Ärztemangels auf Unverständnis. Anna Neifer berichtet.
Vanessa Ermisch hat gerade ihr Medizinstudium an der Universität in Krakau abgeschlossen. Freuen können sie und ihre deutschen Kommilitonen des internationalen Studiengangs sich aber nicht.
Dieses Hochgefühl, das will sich irgendwie nicht so richtig einstellen. Diese Freude und das können wir im Moment gar nicht so richtig fühlen, weil wir so ungewiss in unserer Zukunft sind und weil wir so abhängig von verschiedenen Menschen und Ämtern sind. Das ist kein schönes Gefühl.
Der Grund: Seit letztem Sommer wird den Medizinabsolventen aus Polen in Deutschland keine Approbation mehr erteilt. Das bedeutet, sie erhalten von den zuständigen Behörden in Deutschland keine Zulassung, um als Ärzte arbeiten zu dürfen. Das irritiert, denn im Zuge des Bologna-Prozesses wurden die Studienabschlüsse auf europäischer Ebene harmonisiert. Hochschulforscherin Barbara Kehm vom Leibniz Center for Science and Society in Hannover sieht die Harmonisierung auf formaler Ebene auch als geglückt an, durch das European Credit Transfer System, also die ECTS-Punkte. Dabei wird ein fiktiver Zeitaufwand angenommen, den Studierende erbringen, um etwa ein Seminar abzuschließen. Dieser Aufwand wird dann in Punkte umgewandelt und addiert.
Über diese Berechnungen kommt man dann dazu zu sagen, das ist identisch, Qualität ist sozusagen garantiert und damit können wir das anerkennen.
Auch bei Medizinstudenten gelten die ECTS-Punkte. Sie müssen 5.500 ECTS-Punkte in ihrem Studium erlangen, um die Ausbildung als Arzt abzuschließen. Das regelt die EU-Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen. Doch an diesem Punkt endet die Harmonisierung von europäischen Medizinabschlüssen auch schon, sagt Howard Davis vom Verband der Europäischen Universitäten. Die Ausgestaltung der medizinischen Abschlüsse unterscheidet sich von Land zu Land. Was harmonisiert wurde, ist das Herzstück. Wenn man die gesamte Ausbildung nimmt, kann man nicht länger von Harmonisierung sprechen. Man muss ein anderes Wort der Kommission benutzen, wie etwa Annäherung. Die Unterschiede zwischen den EU-Staaten gehen auf den Anhang der EU-Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen zurück. Darin legt jedes EU-Land seine eigenen Anforderungen für eine Approbation fest. Manche EU-Länder erteilen diese sofort nach dem Medizinstudium. Andere fordern noch zusätzliche Qualifikationen, wie etwa Polen. Der EU-Staat änderte letztes Jahr seine Sektion im Anhang. Demnach muss auf das Medizinstudium nun noch ein Praktikum und eine zusätzliche Prüfung folgen. Erst dann erhält man in Polen eine Approbation, um dort als Arzt arbeiten zu können. Für die deutschen Behörden ist seit der Änderung klar. Allein mit dem Abschluss des polnischen Humanmedizinstudiums liegt aber noch keine abgeschlossene ärztliche Qualifikation vor, schreibt die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe auf Anfrage. Diese Ansicht teilen auch die Landesgesundheitsbehörden und vergeben keine Zulassungen mehr. Was vorher problemlos ging, ist nun nicht mehr möglich. An den Inhalten des Studiums habe sich aber nichts geändert, bestätigt auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Leon Heinemann hat im vergangenen Jahr sein Medizinstudium in Polen abgeschlossen. In Deutschland kam er nicht weiter. Die Schweiz, kein EU-Land, hat ihm die Approbation als Arzt erteilt, ohne zusätzlich geforderte Qualifikationen.
Also ich habe auch eine Schweizer Lizenz beantragt, habe sie auch bekommen, einfach nur, weil ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt Angst hatte, nichts mehr in Deutschland zu bekommen.
Hätten auch die Behörden in Deutschland einen gewissen Ermessensspielraum? Im Frühjahr kam Bewegung in die Sache, womöglich auch, weil Ärzte in Corona-Zeiten gesucht sind. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und NRW ergingen Ministerialerlässe. Insgesamt empfindet Leon Heinemann die Situation als unfair, aber zumindest kann er endlich in seinem Beruf arbeiten. Allerdings nur mit einer Berufserlaubnis, die auf maximal 13 Monate begrenzt ist. Erst wenn er danach noch eine zusätzliche Prüfung ablegt und besteht, erhält er in Deutschland seine Approbation.
Immer wieder, wenn wir an dieser Stelle über Studienstipendien berichten, heißt es, es bewerben sich zu wenig, man muss sich nur trauen, die Chancen auf eine Förderung stehen bei guten Voraussetzungen sehr gut. Aber eine aktuelle Studie der Mercator Stiftung zeigt, Bewerber mit einer hohen Bildungsherkunft, also Akademikereltern, bekommen häufiger ein Stipendium als Bewerber, die keine Akademikereltern haben. Unser Reporter Benedikt Schulz ist der Sache mal nachgegangen und hat überprüft, wie es um die Bildungsgerechtigkeit bei der Stipendienvergabe steht.
Ulrike ist in ihrer Familie eine sogenannte Erstakademikerin, also die erste in ihrer Familie, die studiert. Oder anders gesagt, Ulrike ist ein Arbeiterkind.
Ich studiere Integrated Natural Resource Management, heißt das, also Management natürlicher Ressourcen, im Master im zweiten Semester jetzt.
Ulrike möchte ihren Namen nicht im Radio hören. Ihr Studium muss sie sich größtenteils selbst finanzieren. Sie bewirbt sich auf ein Stipendium bei einer politischen Stiftung.
Weil das eben auch überall so positiv dargestellt wird und dass man eigentlich ganz gute Chancen hat, man sich nur bewerben muss. Und dann wartet man ja relativ lange, ein paar Monate, und dann kommt dann eben irgendwann die Absage.
Es ist nicht die einzige Bewerbung und es ist nicht die einzige Absage, und alle ohne Begründung. An den Leistungen kann es nicht liegen, die sind durchweg gut. Es gibt viele Stipendien. Am bekanntesten sind die 13 Begabtenförderwerke, unter anderem die Studienstiftung des Deutschen Volkes, aber auch die parteinahen Stiftungen wie die Friedrich-Ebert- oder die Konrad-Adenauer-Stiftung.
Wir haben drei Kriterien.
Ines Herr arbeitet in der Studienförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Das eine ist die überdurchschnittliche Leistung, also die Noten, aber überdurchschnittlich betone ich hier. Dann haben wir das gesellschaftspolitische Engagement und die Persönlichkeit. Und unter Persönlichkeit fassen wir wirklich, ob jemand zu uns passt. Und diese drei Kriterien stehen immer im Einklang miteinander.
Die Kriterien sind überall vergleichbar. Ulrike hat dem Papier nach jede dieser Anforderungen erfüllt. Neben ihren guten Leistungen passt sie auch ins politische Profil der Stiftungen, bei denen sie sich beworben hat. Und, Stichwort Engagement.
Ich habe nach dem Abi einen Freiwilligendienst gemacht, ein Jahr, und mache da immer noch regelmäßig Infoveranstaltungen, Seminare, wie man sich den auch finanzieren kann und so. Ich war auch in der Flüchtlingshilfe, war ich ein Jahr aktiv. Ich bin bei Foodsharing aktiv, es ist ein Verein gegen Lebensmittelverschwendung.
Und dennoch wurde Ulrike abgelehnt, in Runde 1, nur aufgrund der Unterlagen, ohne ein persönliches Gespräch. Parallel hat sich eine Freundin von ihr beworben, mit ähnlichem Profil. Einziger wesentlicher Unterschied: Ulrike ist Arbeiterkind, ihre Freundin nicht. Die Freundin ist in die nächste Runde des Auswahlverfahrens gekommen. Ob es an ihrem Hintergrund liegt, ist unklar. Ulrike ist natürlich nur ein Einzelfall. Trotzdem stellt sich die Frage, wie wichtig den Stiftungen das Thema Bildungsgerechtigkeit ist. Wenn man nach den Zahlen geht, haben Kinder mit bildungsfernem Hintergrund schlechtere Karten. Bei den meisten Förderwerken liegt der Anteil von Erstakademikerinnen wie Ulrike bei nur etwa 30%, also ein Drittel. So auch bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes, die mit Abstand meisten Stipendien vergibt und demzufolge besonders viele Akademikerkinder fördert. Ausgewogen ist das Verhältnis dagegen zum Beispiel bei der Friedrich-Ebert- oder der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hier gehen etwa die Hälfte der Stipendien an Kinder aus Arbeiterfamilien. Was auch passt, denn die machen auch an den Hochschulen insgesamt etwa die Hälfte der Studierenden aus. Nur von denen bewerben sich viel weniger für ein Stipendium, sagt Susanna Schmidt, Leiterin der Begabtenförderung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Auch dort lag der Anteil der Erstakademikerinnen 2019 bei 30%.
Gegenüber der Anzahl der Studierenden müssten es natürlich wesentlich mehr Bewerberinnen und Bewerber sein. Und das heißt, wir müssen hier an dieser Stelle noch viel mehr Werbung für das Stipendium machen, aber eben gleichzeitig nicht so tun, als sei es so ein ganz einfacher Spaziergang.
Problematisch ist die niedrige Quote auch deshalb. Das Geld kommt vom Bundesbildungsministerium, also aus Steuergeldern. Im Jahr 2017 waren das 262 Millionen Euro. Damit werden aber nur etwa 1% aller Studierenden gefördert. Das ist ziemlich viel Geld für wenig Studierende im Vergleich zum BAföG. Auf das ist Ulrike angewiesen. Warum ihre Bewerbungen letztlich gescheitert sind, weiß sie nicht.
Aber ich glaube, das hat mich eben auch ein bisschen gestört, dass das Auswahlverfahren so sehr intransparent ist und man sich eben wirklich auf die Aussagen der Stiftung verlassen muss.
Warum aber werden Erstakademiker seltener erreicht? Wer im bildungsnahen Haushalt aufwächst, der kriegt meist mehr Support vom Umfeld. Und Engagement, das muss man sich auch leisten können, wenn die Zeit nämlich nicht für Nebenjobs draufgeht. Wolf Dermann, einer der Geschäftsführer der Initiative Arbeiterkind.de, fordert deshalb,
dass auch diejenigen, die die Stipendiaten auswählen, natürlich auch genauso divers sein müssen wie die Gesellschaft, damit es halt immer wieder die Chance gibt, dass jemand, der einen sehr anderen Lebenslauf hat, jemanden findet, der das komplett versteht. Das ist schon sehr wichtig.
Am Ende blicken wir noch in die Slowakei. Die Abschlussarbeit des Ministerpräsidenten Igor Matovič erfüllt nach Einschätzung eines Expertengremiums nicht die Anforderungen an eine Diplomarbeit. Die Comenius-Universität in Bratislava teilte nach einer Sitzung der Hochschulleitung mit, dass die Arbeit 1998 nicht hätte angenommen werden dürfen. Allerdings erlaubt es das slowakische Recht derzeit nicht, einen bereits erlangten Titel wieder abzuerkennen. Deswegen darf Matovič seinen Titel wohl behalten. Und das war Campus und Karriere für heute. Gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop. Unter anderem geht es um das Wacken-Festival, das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, aber nur digital. Ich bin Mathis Jungblut und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.